Herzlich willkommen zum Podcast Translasien, dem Begegnungs- und Produktionsraum für ÜbersetzerInnen aus süd- und ostasiatischen Sprachen.
Im Podcast Translasien stellen wir Leseproben und Gespräche von und mit literarischen ÜbersetzerInnen aus einer Vielzahl von asiatischen Sprachen vor, darunter Mandarin und Hindi, Japanisch und Urdu.
Hier treten ÜbersetzerInnen als interkulturelle ExpertInnen, als Sprach- und InterpretationskünstlerInnen in Erscheinung, die Geschichten, Gedichten und Texten aus Süd- und Ostasien den Weg zum deutschen Lesepublikum ebnen und ihnen so zu Bekanntheit und Anerkennung verhelfen.
Translasien ist am CETS, dem Zentrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien der Universität Heidelberg, angesiedelt.
Gemeinsam mit einem Team von LiteraturexpertInnen werden wir Sie durch die Folgen des Podcasts begleiten. Eine gute Reise nach Translasien wünschen Petra Thiel vom Konfuzius-Institut Heidelberg und Martin Gieselmann vom Südasien-Institut der Universität Heidelberg.
Die Sinologin und Übersetzerin aus dem Chinesischen und Englischen, Eva Schestak, lebt in Frankfurt am Main und ist eine der wenigen ÜbersetzerInnen, die sowohl Texte des modernen als auch des klassischen Chinesischen bearbeitet. Für ihre Übersetzungen ist Eva Schestak mehrfach durch Arbeitsstipendien des Deutschen Übersetzerfonds unterstützt worden. Im Rahmen ihres Translasien-Stipendiums arbeitete Eva Schestak an Kurzgeschichten der 1953 geborenen Autorin Zan Xue. Zan Xue ist eine der wichtigsten Stimmen der experimentellen Literatur aus der Volksrepublik China. Sie wurde 1953 geboren, schreibt seit ihrem 30. Lebensjahr und hat ein breites Werk vorgelegt, das, wie ihr 2021 in Deutsch erschienener Roman Liebe im 21. Jahrhundert, zum Teil auch hierzulande vorliegt. Drei der von Eva Schestak übersetzten Kurzgeschichten von Zan Xue sind 2022 im Schreibheft Zeitschrift für Literatur veröffentlicht worden. Heute hören Sie in der Übersetzung von Eva Schestak Auszüge aus einer weiteren Kurzgeschichte von Zan Xue mit dem Titel Schattenvolk. Der Text wird gelesen von der Berliner Sprecherin und Autorin Maike Rötzer.
Zan Xue, Schattenvolk, aus dem Chinesischen von Eva Schestak. In dieser glühend heißen Stadt gehöre ich zum Schattenvolk. Wenn die Stadt tagsüber in lodernden Flammen steht, verlagern sich die Aktivitäten aller Lebewesen an dunkle Orte, in Räume, deren Fenster mit dicken Stoffen verhangen sind. Dem Vernehmen nach bewegten sich früher viele Menschen auf den Straßen, doch schon bald versteckten sie sich, entweder aus Scham, einem Mangel an Stehvermögen oder an innerer Schwäche. Wer würde es auch wagen, gegen die Sonne anzutreten? Selbstverständlich ist all das nicht an einem Tag geschehen. Zunächst wurden die Körper der Menschen aufgrund eines inneren Drucks allmählich immer dünner und dünner, bis sie gleichsam Fahnenstangen ohne Fahnen waren. Ohne Fahnen zwar, dennoch schien oben am Scheitel irgendetwas zu flattern. Haare, die nicht wie Haare, Mützen, die nicht wie Mützen aussahen. Bis sich später sogar diese Fahnenmasten aus Schamgefühl in die Innenräume zurückzogen. Doch wenn Fremde es wagen, ein Haus zu betreten, die Häuser sind für gewöhnlich nicht abgeschlossen, so bemerken sie, sobald sie sich die Augen gerieben und ihr Sehvermögen wiedergewonnen haben, dass überhaupt niemand in dem dunklen Innenraum ist. Wohin sind die Menschen gegangen? Wir haben uns nicht in die Erde gebohrt und auch nicht in einer Mauerritze versteckt, sondern wir sind im Raum. Wenn du das Bettgestell genau untersuchst oder in die Zimmerecke schaust, hinter das Bücherregal, den Türflügel oder ähnliche Orte, dann entdeckst du blasse Schatten. Feiglinge, die sich zeigen und zugleich zurückziehen. Würmer bohren sich in die Erde, wir ziehen uns in die Häuser zurück, als schäme man sich für seine Art zu leben. Es war ein langer und mühsamer Weg in die Feuerstadt. Bis heute erinnere ich den Durst, die Sehnsucht, die ich unterwegs verspürte. Mir war, als ginge ich zum Kristallpalast. In den Sagen und Märchen ist der Kristallpalast der allerschönste Ort. Ich kam nachts an. Ich erinnere, wie mich zwei Hände in ein altes Haus zogen, wo es nach Fleischbrühe roch und dann irgendjemand sagte, der läuft uns nicht weg. Ich lag auf einem riesigen Holzbett, aber nicht alleine. Viele andere lagen ebenfalls dort. Es wurde einfach nicht Tag. In Wirklichkeit war der Tag längst angebrochen, aber die dicken Vorhänge hielten die Lichtstrahlen ab. Ich wollte mich aufsetzen, vom Bett aufstehen und nach draußen gehen, Doch der alte Mann neben mir hielt mich mit festem Griff zurück und sagte: »Du suchst wohl Ärger, dass du nackt auf die Straße gehst. Hier war mal einer, der so unbesonnen nach draußen gelaufen ist. Er ist später an seiner Scham gestorben.« Warum behauptete er rundheraus, ich hätte keine Kleider an? Das ergab überhaupt keinen Sinn. Das war anmaßend. Ich wollte ihm widersprechen, brachte aber keinen Ton heraus. Mein Hirn war leer. Es war absurd. Ich wollte zum Kristallpalast gehen und war in diese dunkle Gesellschaft, in diese von starker Hand regierte Stadt geraten. Doch die Fleischbrühe roch gar nicht schlecht. In dem Haus war ein Koch, ich konnte ihn aber nicht sehen. Ich sah überhaupt niemanden, sondern hörte nur Stimmen. Dann nahm ich ganz unvermittelt einen Schluck von der Brühe. Nachdem ich sie ausgetrunken hatte, warf ich die Schüssel in hohem Bogen weg. Ich wollte sehen, ob jemand sie aufheben würde. Nein, sie fiel auch nicht zur Erde. Keine Ahnung, wohin sie flog. Jetzt hielt mich niemand mehr fest und ich stieg aus dem Bett. Ich tastete mich zur Tür und stieß sie einen Spalt weit auf. Plötzlich schoss ein Lichtstrahl herein und haute mich um. Die Tür schloss sich automatisch wieder. Der Hieb gerade eben war wirklich heftig. Es war, als hätte mich ein Donnerschlag getroffen. Im Haus gab es schon ein klein wenig Licht und ich konnte ungefähr 5 Schatten auf dem Bett erkennen. Ich streckte die Hand nach ihnen aus, doch ich fasste ins Leere. Oje, wie gruselig. Ich stürzte zu Boden und fühlte tief in mir einen Schmerz. Die Stimme des alten Mannes dröhnte: »Läschen an!« »Mein Name. Falls du hinausgehen möchtest, dann solltest du diese Absicht für dich behalten.« Er kannte sogar meinen Namen. Was wollte er mir sagen, dieser alte Mann? Ich konnte seinen Körper nicht anfassen, aber er konnte mich mit seiner Hand festhalten, meine Bewegungsfreiheit einschränken. Der Raum war sehr groß. Am anderen Ende kochte jemand Fleischbrühe. Ich saß auf dem Boden, es fiel mir einfach keine Gegenwehr ein. Ich war in der Nacht hier angekommen, inzwischen war es vielleicht Vormittag. »So mancher, der gutes Essen bekommen hat, hat sich überhaupt nicht dafür bedankt.« Die Stimme kam vom anderen Ende, vielleicht war es der Koch, der gesprochen hatte. Bei seinen Worten brachen die Leute auf dem großen Bett alle in Gelächter aus. Einstimmig sagten sie: »Du hast dir also eigentlich gewünscht, dass die anderen sich bei dir bedanken?« Plötzlich roch ich verbranntes Fleisch. Das ganze Haus war von diesem Geruch erfüllt, es war ekelhaft. Das Bett war ziemlich hoch. Ich kroch darunter und legte mich hin. Hier war es noch dunkler und noch sicherer. Allerdings war da jemand und flüsterte mir ins Ohr: »Ich trete heute in Streik.« Es war der Koch. Es war nämlich sein Schlafplatz. »Bist du von hier?« Ich musste ihn das nach einer Weile einfach fragen. »Ja, natürlich. Damals, als noch Krieg war, schlugen wir uns auf der Straße die Köpfe ein.« »Und dann?« »Danach wurde die Sonne immer giftiger und wir wichen an diesen schattigen Ort hier aus.« »Kann man nach Sonnenuntergang hinausgehen?« »Der Sonnenuntergang gehört der Vergangenheit an. Die Sonne geht nicht mehr unter.« »Nein, das stimmt nicht. Als ich hier ankam, war es ganz bestimmt Nacht.«
»Ach, es ist so. Die Sonne geht tatsächlich jeden Tag einmal unter, aber jeweils nur für wenige Sekunden, höchstens für 2 Minuten. Und in genau diesem Augenblick bist du hier angekommen.«
Ich wollte ihn eigentlich noch etwas fragen, doch er schnarchte schon. Genauso wenig konnte ich seinen Körper berühren. Vielleicht war ich der Einzige in diesem Haus mit einem materiellen Körper. Meine linke Hand war hier, meine rechte Hand war da und ich konnte mein Gesicht berühren. Im ganzen Haus schnarchte es. Merkwürdig. Warum hatte ich überhaupt kein Bedürfnis nach Schlaf? Mein Gehirn kam nicht zur Ruhe. In Gedanken begann ich, inmitten des Schnarchens herumzuwandern und kam an den Herd, der so groß war wie die aus Lehm auf dem Land. Das muntere Kohlenfeuer spie blaue Flammen und dicht am Herd kauerten 2 Schatten. Sie flüsterten unentwegt. Ich hörte, wie die beiden Schatten, die sich einmal ausdehnten und einmal zusammenzogen, zischten und schnaubten, doch nicht einen Augenblick hörten sie auf zu reden. Wenn Menschen sich in Chimären verwandelten, genossen sie vielerlei Vorteile. Bei meinen Füßen hinter dem großen Schrank waren auch ein paar Schatten. Manchmal schnarchten sie und manchmal nicht. Sie wirkten sehr besorgt. Sobald sie zu schnarchen aufhörten, glucksten kurze Anweisungen von ihren Lippen, wie etwa: »Atem anhalten«, »Achtung«, »Festgebunden«, »Wegwerfen«, »Hineinwerfen«. Offenbar hatten sie Probleme mit dem Schlaf. Vielleicht war ihr Leben aber auch so und es gab zwischen Wachen und Schlafen keinen Unterschied. Plötzlich dröhnte ein Windspiel vom Fenster her mit einem furchterregenden Klingling, Klingling. Die unterschiedlichen Stimmen im Raum verstummten und alle hörten genau hin. Ich hielt es nicht mehr aus und kroch unter dem Bett hervor. Diese Bewegung brachte mir von allen Seiten Beschimpfungen ein, wahrscheinlich weil der Lärm, den ich beim Herauskommen machte, eher aufmerksames Zuhören störte. Was mochte dieses seltsame Windspiel bedeuten? Wie eine Katze schlich ich mich zum Fenster. Es klingelte noch immer, doch draußen schien überhaupt kein Wind zu wehen. Ich hob ganz leicht die Vorhänge. Ein gleißender Lichtstrahl ließ mich die Augen fest zukneifen. Ich sah es am Fenster hängen, ganz ohne Wind hin und her schwingen, als sei es lebendig. Ich ertrug den Anblick kaum und ließ den Vorhang schnell wieder herunter. Im Raum herrschte Totenstille. Erst nach 2 Minuten hörte das Windspiel auf zu klingen. Die auf dem Bett waren die Ersten, die erleichtert sagten: »Immerhin haben wir keine Zeit verbraten. Kommt Zeit, kommt Rat. Das Leben ist kein Leidensweg in totaler Finsternis.« Auch der Koch kam heraus. Ich hörte ihn am Kopfende des Betts zu mir sagen: »Dein Hin- und Herwandern im Haus macht mich ganz schwindelig. Ich hätte einen Kerl wie dich nicht mit meiner Fleischbrühe am Leben halten sollen. Rechne dir doch lieber mal aus, wie viel Platz du alleine beanspruchst.« »Na, ich hatte ganz bestimmt nicht die Absicht, hier Platz zu beanspruchen«, sagte ich beleidigt. »Na, was hat das damit zu tun, ob du die Absicht hattest oder nicht?« »Was also soll ich tun?« »Geh nach draußen, damit du hier keinen Platz beanspruchst. Derjenige, der dich hierher geschleppt hat, versteht wohl offenbar die Zeichen der Zeit nicht.« Seine Worte ließen in mir einen Widerwillen gegen mich selbst aufkommen und ich stürmte zur Tür. Im schlimmsten Fall würde ich eben sterben. Ich war bereit, alles zu riskieren. Ich holte tief Atem, zog die Tür mit einem Ruck auf und stürzte hinaus in die frische Luft. Hinter mir hörte ich den Lärm von zahllosen Windspielen. Meine Erinnerung ist durcheinander geraten. Dinge, die kürzlich erst geschehen sind, scheinen sich vor langer Zeit ereignet zu haben, während Dinge, die bei meiner Ankunft hier geschehen sind, sich erst gestern ereignet zu haben scheinen. Beim Verlassen des Hauses stachen mir hellweiße Flammen in die Augen und blendeten mich fast. Insbesondere die Glasfenster der Hochhäuser schossen ein Flammenbündel ums andere durch die Luft. Mit einer Wucht, als sollte die Stadt zu verbrannter Erde gemacht werden. Ich beeilte mich, in einen kleinen Kasten am Straßenrand zu schlüpfen. Es war ein ausrangierter Zeitungskiosk, dessen Fensteröffnungen mit Pappe zugeklebt waren. Ganz offensichtlich hatte sich hier jemand einmal auf der Flucht versteckt. Nein, es war jetzt jemand darin. Und dieser jemand sagte: »Dich haben sie wohl verjagt. Warst du allzu leichtfertig? Haben sie sich deshalb verjagt?« Eine nie dagewesene, tiefe Scham überwältigte mich. Ach, ich wollte mich in die Erde bohren und nie wieder herauskommen. Ich erinnerte mich nicht einmal mehr genau, wie alt ich war. Einige Jahre musste ich doch auf dem Buckel haben. Wie also sollte ich leichtfertig sein? Als ich noch zu Hause war, hatte ich das tatsächlich nie bemerkt. Und kaum war ich hier, kam die Wahrheit ans Licht. Der Mensch, der mit mir sprach, klebte an einer Blechwand. Ein ganz blasser Schatten. Ich spürte, dass er voll Kummer und Sorge war. Ich fragte ihn, ob ich seinen Platz in Anspruch nehmen würde. Er überlegte eine ganze Weile, ehe er antwortete: »An diesem Ort ist der Raum gar nicht so entscheidend. Ich ruhe mich hier auch nur vorübergehend aus. Außerdem ist das ja ein öffentlicher Zeitungsstand. Wer könnte hier schon lange bleiben?« Ich fühlte mich erleichtert, doch die Scham verging nicht. Meine Hände, meine Füße, mein Kinn, mein struppiger Bart, meine gewöhnliche Stimme, für all das schämte ich mich unendlich. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich aus dem Haus verjagt worden war. Allein der Gedanke daran machte mich verrückt. Ich schloss die Augen. Ich wollte gar nichts mehr sehen. »Haha«, lachte der an der Blechwand 2-mal. Ob er über mich lachte? »Warum lachst du?« »Ach, nichts. Leute wie wir lachen gerne 2-mal, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Haha«. Seine Worte klangen sehr unangenehm. Ich hatte tatsächlich nicht vor, hier zu bleiben. Doch wohin sollte ich gehen? Dieser Mensch da an der Wand mit seinem miefenden Körper machte mich unsagbar beklommen. Vielleicht stank ich noch mehr, aber das konnte ich ja nicht riechen. Verzweifelt hob ich meine Hände und hielt sie vor meine Augen. Ach, sie waren mager geworden, sahen aus wie 2 um Knochen gewickelte Häute. Und auch die Knochen waren dünner und weicher geworden. »Bruder, ich sehe, dass du dich selbst erdrückst. Bald bist du hauchdünn wie ein Blatt Papier.« Nach diesen Worten schwebte er mit einem Puff zur Tür hinaus. An dem Platz, den er verlassen hatte, hing noch die Gestalt eines Menschen. Unwillkürlich lehnte ich mich dagegen und hörte dann nochmals ein Puff. War ich auch zu einem Schatten geworden, der jetzt hier oben hing?
Ich konnte meine Hände, mein Kinn, meine Schultern und mein ganz gewöhnliches Gesicht sehen oder anfassen. Nur waren diese Körperteile dünner geworden. Ich konnte mich noch bewegen, schritt zur Tür und lugte durch einen Spalt nach draußen. Die Lichtstrahlen stachen nicht mehr so in die Augen und alles zeigte sich in einem schwarzen Grün. Bei den Mülltonnen sah ich drei Schatten. Sie unterhielten sich und ihre Stimmen drangen in mein Ohr. Sie stritten um Essen, das jemand weggeworfen hatte. Anfangs zankten sie sich heftig, dann wurden sie kompromissbereit und griffen sich abwechselnd einen Bissen. Dabei fiel mir der Koch im Haus und seine Fleischbrühe wieder ein und ich fragte mich, warum diese Schatten nicht dorthin gingen. Waren sie womöglich auch verjagt worden? Anscheinend genoss das Volk im Haus ein Privileg. Kein Wunder, dass in ihren Unterhaltungen ein Überlegenheitsgefühl mitgeschwungen hatte. Vielleicht hatten sie bei meiner Ankunft gedacht, ich sei wichtig und dann erst festgestellt, dass das nicht der Fall war? Das schwarze Grün, das den Himmel einfärbte, wurde immer tiefer. Die Luft war wie getränkt von einer traurigen Melodie. Plötzlich erinnerte ich den Grund, warum ich hierher gekommen war. Jemand hatte mir ein Erbstück gestohlen, einen kostbaren Tuschereibestein. Ich hatte den Dieb verklagt, war jedoch kläglich gescheitert. Beinahe hätte ich diese Geschichte total vergessen, jetzt erst fiel sie mir wieder ein. Leichtfüßig wie eine Schwalbe hüpfte ich über die Straße. Wie konnte es sein, dass ich mich vorhin so gedemütigt gefühlt hatte? Da sah ich die Leute, die in den Mülltonnen nach Essen gewühlt hatten. Hoch oben um einen Laternenmasten aus Zement gewunden, ruhten sich die drei jetzt offensichtlich satt und zufrieden aus. Im Schlaf hatten ihre Köpfe ihre ursprüngliche Gestalt angenommen. Es waren drei Menschen mit dreieckigen Gesichtern. Diese Köpfe konnten sich nicht einmal im Schlaf beherrschen. Sie waren frech wie kleine Kinder. »Du stößt mich, ich stoße dich.« Zu beiden Seiten der Straße stand eine ganze Reihe alter Häuser. Ich begutachtete sie und fand, dass sie zwar baufällig aussahen, aber von ihren grauen Mauern und schwarzen Toren dennoch ein gewisser Hochmut ausging, der eine strenge Hierarchie vermittelte. Höchstwahrscheinlich verrichteten diese Schatten im Haus irgendwelche Aufgaben. Direkt gegenüber sah ich einen langen, schwarzen Schatten, der sich durch eine Dachrinne gequetscht hatte und sich von der Hausmauer hängen ließ. Gleich danach kam noch einer, der sich daneben hängte. Sie zitterten in der wässrigen Luft, wirkten so hoffnungslos. Es war das alte Haus, in dem ich mich aufgehalten hatte. Was ging denn darin vor? Er ist jetzt viel besonnener als zuvor, aber immer noch zieht er leichtfertig diesen Schwanz hinter sich her. Es war jemand über mir, der das gesagt hatte. Ich hob den Kopf und sah die um den Laternenmasten gewundenen Menschen. Die drei waren aufgewacht, ihre Köpfe waren wieder tiefschwarze Schatten. Als sie auf mich schauten, dehnten sie sich und zogen sich wieder zusammen. »Diesen Schwanz wird er wahrscheinlich auf ewig hinter sich herziehen. Er wird nie einer von uns.« Ich hüpfte auf dem Gehsteig ein paar Mal auf und ab, wahrhaftig leichtfüßig wie eine Schwalbe. Konnte ich etwa fliegen? Ich ging zu den zwei an der Hausmauer hängenden Schatten hinüber und hörte sie weinen. Es waren ein Mann und eine Frau. Der Schatten der Frau war etwas dichter. Der Schatten des Mannes ließ sich, wenn man nicht ganz genau hinsah, nur schwer abgrenzen. Vielleicht lag es darin, dass die Frau im Leben etwas mehr Kraft aufgewendet hatte. Warum nur waren sie so verzweifelt? »Die Sonne wird wieder herauskommen. Früher oder später werden wir uns nirgendwo mehr verstecken können«, sagte die Frau unter Tränen. »Du selbst wolltest doch herauskommen. Niemand hat uns vertrieben«, erwiderte der Mann. »Dort erniedrige ich mich bloß selbst. Lieber gehe ich ein Risiko ein.« »Liebste, ich liebe dich so sehr.« Die zwei Schatten umarmten sich, trennten sich aber gleich wieder. Meine Haut fühlte sich an wie ein Nadelkissen. Die schwarz-grüne Farbe ringsum verblasste allmählich, die Sonne kam heraus. Die beiden Schatten wirkten mutlos. An der alten Mauer zogen sie sich immer länger, immer dünner. Es schien, als wollten sie mit dem 100 Jahre alten Mauerwerk verschmelzen. Ob sie in der Sonne verbrennen konnten? Die Sonne war kaum zu ertragen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als durch die Tür wieder in das alte Haus hineinzuschlüpfen. »Ich bin zurück und beanspruche wieder Platz«, begrüßte ich das Schattenvolk. Im Raum herrschte Stille. Nur die Fleischbrühe war zu riechen. War es möglich, dass sie allesamt wie die beiden an der Mauer nach draußen geschlüpft waren? Ich tastete über das große Bett. Es war leer. Ich wollte mich hinlegen und ein wenig ausruhen, doch da überkam mich auf einmal ein Gefühl der Minderwertigkeit. Das war nicht mein Bett, ich konnte mich doch nicht darauf legen. Dann also unter das Bett, das sollte in Ordnung sein.
Ich streckte die Hand aus, tastete unterm Bett. Überall fasste ich in Spinnweben und bekam eine Gänsehaut. Ich konnte meine Hand schütteln und abwischen, so oft ich wollte. Es blieb unangenehm. Mein Handrücken juckte und wurde taub. Hatte mich ein giftiges Insekt gebissen. Nach und nach konnte ich die Einrichtung sehen und ging zu dem riesigen Herd hinüber. Haha, lachte jemand an der Wand vor dem Herd. Das war der, den ich vorhin draußen getroffen hatte. Du kannst diese Fleischbrühe nicht trinken. Warum nicht? Weil du immer noch einen Schwanz hast. Wohin du auch gehst, beanspruchst du Platz. Die Fleischbrühe ist nicht für Leute wie dich gedacht. Der alte Mann glaubte, dass du mit Betreten dieses Hauses einer von uns würdest, aber du hast immer noch diesen Schwanz. Dieser Mensch wollte mir offenbar Schwierigkeiten bereiten. Ja, kann ich mich jetzt aus dem Bett ausruhen oder nicht? Nein. Hast du hier das Sagen? Hier ist jeder für sich selbst zuständig, doch in deinem Fall ist es anders. Während des Gesprächs biesen mir zwei kalte Windböen ins Gesicht. Die hatte er mir dadurch zugefächelt, dass er sich gewunden hatte. Offenbar hatte mir gegenüber jeder das Sagen. Ich hatte einen Schwanz und konnte ihn nicht abschütteln. »Versuch mal, dich schwingend hin und her zu bewegen, so wie ich«, sagte er. Ich tat es diesen Schatten gleich und wand meinen Körper ein paar Mal hin und her. Himmel nochmal, ich war erledigt in tausend Stücken. Der Himmel war nicht mehr der Himmel, die Erde war nicht mehr die Erde. Ich war ein zerrissenes Fischernetz, das in der Luft hing. Noch schlimmer war, dass ich einen Brechreiz spürte und mich womöglich von oben bis unten vollspucken würde. »Beweg dich noch ein paar Mal schwingend hin und her«, ertönte seine Stimme wieder. Aber ich konnte mich nicht mehr schwingend hin und her bewegen. Das war noch weniger zu ertragen als der Tod. Ich fiel hin, mit dem Gesicht zum Boden. Die Fleischbrühe auf dem Herd blubberte im Topf. Ich hörte, wie er mit einem Eisenhaken das Feuer schürte. Allem Anschein nach hinderte die Verwandlung in einen Schatten einen Menschen nicht daran, seine Arbeit zu verrichten. Doch ganz offensichtlich war ich nicht aus demselben Holz geschnitzt. Wohl oder übel würde ich immer meinen Schwanz einziehen. Das Traurige dabei war, dass ich meinen eigenen Schwanz nicht berühren konnte. In dem Moment wünschte ich so sehr, mich zu verwandeln und zum Schattenvolk zu gehören. Ich beneidete diese Typen, die sich so schwingend hin und her bewegen konnten, aufrichtig. Selbst ihre Traurigkeit war erhaben. Die Vorstellung, eines Tages zu sterben und zu einem tiefbraunen, an der Wand hängenden Streifen zu werden, also keinen Platz mehr zu beanspruchen, war wunderschön. Ich erinnerte mich an die Mauern aus Lehm in meiner Kindheit. Wenn die Schneeflocken vom Südufer des Yangtze her wehten und sich auf sie legten, wurde ihre Farbe tiefer und die Schneeflocken verschwanden. Im Haus brannte ein loderndes Feuer und natürlich waren die Mauern aus Lehm ganz warm. Er schwebte langsam hinüber auf das große Bett, pendelte einige Male elegant hin und her und ließ sich dann flach ausgestreckt darauf fallen. Ein kleiner grüner Stern flackerte im Halbdunkel kurz auf und erlosch ebenso schnell wieder. »Was war das? Es war ganz hell«, platzte ich ungeachtet meiner Bauchschmerzen heraus. »Das ist etwas, das in uns ist. Manche behaupten, wir sind nur zum Schattenvolk geworden, um es einmal zu sehen.« »Und warst du glücklich, als du es gerade gesehen hast?« »Hm, es ergibt allerdings keinen Sinn, solche Fragen zu beantworten.« Ich war ziemlich mutlos. Ich fühlte, dass es schwierig für mich sein würde, hier zu bleiben, aber ich konnte auch nicht zurückkehren. Ein Schatten, der seinen Schwanz nicht los wurde, konnte unmöglich unter den Menschen seiner Heimat leben. In meiner Heimat gab es nur schwere körperliche Arbeit zu verrichten. Dort müsste ich jeden Tag hart schuften und könnte nicht wie hier die Hände in den Schoß legen. Seit meiner Jugend hatte ich solch ein müßiges Leben angestrebt. Hatte es sich jetzt nicht erfüllt? Warum sorgte ich mich schon wieder um Gewinn und Verlust? Ach, ein unzufriedener Mensch ist wie eine Schlange, die einen Elefanten schlucken will. Draußen wurde es laut. Die Leute kamen alle zurück. Wahrscheinlich hatten sie mich gesehen, denn sie verstummten alle auf einen Schlag. Zu dem Zeitpunkt hockte ich an der Wand, ganz nah am Herd. Ich dachte, vielleicht waren sie noch unentschlossen, ob sie mich noch einmal verjagen wollten oder nicht. Nun gut, wenn sie mich vertreiben wollten, würde ich sofort gehen. Ich hätte nie geglaubt, dass er sich so wandeln könnte. Der Koch war der Erste, der das Schweigen brach. »Es ist nur noch der Schwanz hinten an ihm übrig.« »Es wäre jetzt auch nicht gut, ihn hinauszujagen«, sagte der alte Mann, der vorher neben mir geschlafen hatte. Sie kamen alle herein, ließen aber die Tür weit offen. In dem Augenblick war das Licht draußen ganz besonders grell. Hell wie Schnee schien es auf das Stück Boden gleich neben der Tür. Ich meinte, sie hätten die Tür meinetwegen offen gelassen, damit ich in vollem Bewusstsein das Haus verließ. Die Stille im Haus deutete darauf hin.
Ich biss die Zähne zusammen und stürmte hinaus, mit meinen Füßen wohlgemerkt, nicht mit meinem Schwanz. Meinen Schwanz konnten nur sie sehen. Aus dem Haus hörte ich Bravo-Rufe, sie schätzten mich dafür, wie ich gehandelt hatte. Die glühende Sonne stach in meine Haut. Wie wahnsinnig geworden, rannte ich in der Gegend herum und hoffte, an einem schattigen Ort Unterschlupf zu finden. Ich wusste nicht wie, aber ich landete in einer Tiefgarage und konnte endlich einmal Atem schöpfen. Der Benzingestank in der Garage war unerträglich. Ich blickte nach oben. Aha, an der feuchten Wand hingen mehrere Streifen. Sie unterhielten sich flüsternd. Ist das oben oder unten? Ich meine oben. Ich meine unten. Ist hier nicht etwas Schwärzliches? Schau ganz genau, es ist nicht schwärzlich. Ah, tatsächlich, innen drin ist es geschichtet, also muss das oben sein. Ich meine, es ist auch nicht oben. Wenn das die Oberseite wäre, wie könnten manche Leute dann darauf herumtrampeln? Ein großer Lastwagen fuhr ein, schwärzlich, doch es war ein seltsames Fahrzeug. Es machte überhaupt kein Geräusch, was einem Angst machen konnte. Es fuhr ziemlich langsam, kam ein kleines bisschen näher. Die Kerle an der Mauer verstummten allesamt. Der Lastwagen touchierte die Mauer beim Vorbeifahren. Ob er mich zu Tode quetschen würde? Ich presste mich fest gegen die Mauer, stand auf Zehenspitzen und wünschte mir so sehr, genau wie dort oben, ganz mühelos an der Mauer zu hängen. »Hilfe!« hörte ich mich rufen. Aber er fuhr vorbei. Ich lebte noch. Kaum hatte ich erleichtert aufgeatmet, da kam er wieder zurück. »Dieses Mal wird ein Fleischbällchen aus ihm«, sagte jemand über mir. Ich hielt den Atem an. All meine Hoffnung wurde zunichte. Wer hatte mich geheißen, kein Schatten zu werden? Der Stoß verursachte nur einen leichten Schmerz in den Rippen. Er war von Todesangst überlagert. Er war immerhin erträglich. Doch ich war noch nicht tot. Ich betastete meine Rippen. Alles war in Ordnung. Aber ich hatte doch deutlich gesehen, dass die Kühlerhaube des Wagens zusammengequetscht war. Die Leute über mir gaben jetzt keinen Ton mehr von sich. Der Lastwagen fuhr ziemlich oft, immer wieder hin und her, sodass ich mich fast daran gewöhnte. Aber es war ein durch und durch echter Lastwagen. Ich konnte ihn sogar anfassen. Das Problem lag also bei mir. War ich denn überhaupt ein Mensch? Wenn ich ein Mensch war, warum war ich dann nicht plattgedrückt? Wenn ich aber schon ein Schatten geworden war, wie war es dann möglich, dass meine Rippen noch immer leicht schmerzten? Der Lastwagen fuhr tief in den nachtschwarzen Tunnel hinein. Ich stand wie an die Mauer geklebt da und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. In der Garage waren mehrere Fahrzeuge, aber sie waren wohl alle kaputt und vermutlich vor vielen Jahren hier abgestellt worden. Es war schwierig zu sagen, ob auch der Lastwagen kaputt war. Er wurde von jemandem gefahren. Vorhin hatte ich dem Fahrer ja in die Augen geschaut, er sah aus wie ein Roboter. Allerdings waren seine Hände die eines echten Menschen, sie waren dicht behaart. Als er mich gesehen hatte, streckte er seinen Arm aus und streichelte mein Gesicht. Seine Hand war kalt wie Eis, mich schauderte. »Ich will hinaus!« Ich konnte nicht anders als zu den Leuten über mir sprechen. Es dauerte eine ganze Weile, ehe einer von ihnen den Mund aufmachte und fragte, »Wie kann das sein?« Ich bewegte mich die Wand entlang in Richtung Tunnelausgang. Ich hörte, wie sie hinter meinem Rücken über mich sprachen, wobei ich nicht genau verstehen konnte, was sie sagten. Jedes Mal, wenn ich mich bewegte, machte es plopp, als hätte ich eine Art Membran zerrissen. Bald hatte ich den Tunnelausgang erreicht. Das Sonnenlicht stach mir in die Augen und ich hatte auch noch keinen festen Plan. Sollte ich also tatsächlich nach draußen gehen? Hatte nicht vorhin jemand gesagt, es sei unmöglich? Während ich zögerte und zauderte, kam der große Lastwagen wieder angefahren. Dieses Mal war der Aufprall so stark, dass ich durch die Luft flog. Wie in Zeitlupe landete ich an einem dunklen Ort. Vielleicht im Innersten der Tiefgarage? Ich stürzte zu Boden, blieb aber unversehrt. Das lag daran, dass ich mich bereits in einen Schatten verwandelt hatte. Der Zementboden war wegen der Feuchtigkeit irgendwie klebrig. Der Benzingeruch war nicht besonders stark, ich hatte mich wohl schon daran gewöhnt. Der große Lastwagen war verschwunden. Offenbar war er nur hierher gefahren, um mich zu rammen. »Hier gibt es keine Fleischbrühe, wie lebt ihr bloß?« fragte ich laut. Kein Mensch antwortete mir. Sie hielten mich sicherlich für sehr gewöhnlich. Ich bekam richtig gehend Sehnsucht nach der Fleischbrühe in dem alten Haus. Hatte man diese Speise einmal gekostet, konnte man sie nie wieder vergessen. In dem Moment wurde der große Herd aus Lehm oder auch der Koch in meiner Vorstellung erhöht. Ich hatte das Gefühl, das Leben in dem alten Haus wäre für mich das ideale Leben. Genau wie jener Mensch könnte ich oben an der Herdwand kleben und von dort aus jederzeit Fleischbrühe trinken. Ich hatte überhaupt keinen Hunger, warum musste ich nur immer an die Fleischbrühe denken? Unwillkürlich rückte ich wieder an der Mauer entlang in Richtung draußen. »Der ist wirklich stur«, seufzte jemand über mir. Ich stürmte hinaus. Nachdem ich das alte Haus angepeilt hatte, schloss ich meine Augen und rannte los. Die Sonne brannte gnadenlos auf die Stadt, überall herrschte Totenstille. Inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt, mit geschlossenen Augen herumzulaufen. Ohnehin fuhren auf den Straßen keine Fahrzeuge und ich konnte mit nichts zusammenstoßen. Alle 30 Sekunden öffnete ich meine Augen einen winzigen Spalt und lugte. Dank dieser Methode erreichte ich das alte Haus im Nu. »Ich bin wieder zurück«, sagte ich beim Eintreten. »Hier bist du allerdings nicht willkommen«, ertönte die Stimme des Kochs. »Für Leute wie dich gibt es nur eine Verwendung, nämlich dich in dem großen Topf zusammen mit der Fleischbrühe zu kochen. Hast du nicht auch noch einen Schwanz?« Er hieß mich zu sich kommen, denn er wollte meinen Schwanz sehen. Ich ließ ihn schauen, doch er meinte dann, es sei nicht nötig, es würde einfach nicht gehen. Er ist zu steif, noch nicht ganz reif. Dann sprach er zu mir, »Am besten legst du dich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und bewegst dich nicht, so sieht dich niemand mehr und, wie es heißt, aus den Augen, aus dem Sinn.« Ich befolgte seine Anweisung und legte mich bäuchlings auf den Boden. Es war wirklich kein Vergleich zu vorher. Sofort hörte ich verschiedene unterschiedliche Stimmen. Diese Stimmen kamen unablässig aus den Ritzen im Boden, aus den Wänden, von der Zimmerdecke. Es waren unzählige Menschen, die an diesen Orten Geschichten erzählten. Ihre Stimmen waren bezaubernd, prächtig in Ausdruck und Klang. All meine Aufmerksamkeit wurde von diesen außerordentlichen Fragmenten mitgerissen. Die Stimmen geheimnisvoller Erzählungen erfüllten das alte Haus. Eine Geschichte überlagerte die nächste, wie die Wogen in einem Strom. Obwohl ich nie eine Geschichte zu Ende hören konnte, war ich so erregt, dass ich am ganzen Körper zitterte wie bei einem Malariaanfall. Ich, dieser Schatten, der einen Schwanz hinter sich herzog, begann sich wie wild zu winden. Vor Schmerz stöhnte ich auf, vermochte die Bewegung meines Körpers aber nicht zu unterdrücken. Ich musste sterben, ich musste sterben. Auf einmal ertönte eine Schelle und alles Sprechen verstummte. Ach, das Windspiel! Mich immer noch windend, war ich in eine schöne Geschichte versunken und würde ohne Reue sterben. Das Windspiel hörte auf und erklang einen Augenblick später wieder. Dieses Mal schwang darin eine Warnung. Vielleicht sollte ich gewarnt werden. Unwillkürlich hörte ich auf, mich zu winden. Ich war eben nicht ohnmächtig geworden, obwohl es unerträglich war. Sehr seltsam. Nachdem das Windspiel mich gewarnt hatte, erklang es nicht wieder. Immer noch auf dem Boden liegend, hob ich den Kopf und blickte mich prüfend um. Nicht ein Schatten war mir zu sehen. Wohin waren sie verschwunden? Ich stand auf und ging herum, konnte allerdings meine Schritte nicht hören. Ich hüpfte ein paar Mal auf und ab, immer noch kein Laut. In dem ganzen Raum war nur das blubbernde Geräusch der Fleischbrühe in dem großen Topf auf dem Herd zu hören. Ich ging hin und schöpfte mir mit dem Löffel eine Schale voll Brühe. Sie roch zwar gut, schmeckte aber nach nichts. Vielleicht ist ihr Geschmack zu komplex, als dass ich ihn beschreiben könnte. Nachdem ich die Schale ausgetrunken hatte, war ich körperlich gestärkt. Ich legte mich wieder bäuchlings auf den Boden und horchte. Die wunderbaren Stimmen konnte ich nicht mehr hören, sondern nur den düsteren Nordwind, der draußen auf der Straße bö um bö heftiger blies. Ermüdet vom langen Horchen drehte ich meinen Kopf und versuchte, auf meinen Rücken zu sehen. Ach! Ich sah meinen Schwanz. Er war riesig wie der eines Dinosauriers. Bei dem dunklen Licht war er mal zu sehen und mal nicht, als sei er wirklich und illusorisch zugleich. Er wuchs auf meinem Rücken und bildete eine Stütze für meinen ganzen Körper. Jetzt verstand ich die Worte des Kochs. Er hatte das nur gesagt, weil er eifersüchtig auf mich war. Ich, ein Schatten mit einem Schwanz. Ich gehöre zum Schattenvolk und bin doch anders.